Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Es geht darum, einfach mal Innovationen vor Ort zu erleben und nicht nur theoretisch nachzulesen. Eins ist aber auch klar, umgesetzt wird zu Hause.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Dvarak Vital, AI Project Lead bei der Deka Bank.
Das, was First Mover sehr gut können und auch machen, ist jahrelang in die Grundlagenarbeit Energie reinzustecken, Geld reinzustecken, Forschungsarbeit reinzustecken.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
Ich möchte mit Ihnen anfangen, Herr Kapfer. Man hört so oft, die USA seien uns Jahre voraus. Wenn man dort vor Ort bei Firmen wie Nvidia steht, wie fühlt sich das so an, so als europäischer Banker? Wie ist man da der Postkutschenfahrer im Zeitalter der Raketen? Oder wo genau haben wir da den Anschluss verloren?
Jetzt habe ich gerade überlegt, wie ich neben Bild bleibe. Also ich glaube, man hat die Rakete auch schon gesehen. Man weiß auch, wie die Rakete funktioniert. Aber auch mit Blick auf die Intro ist es was ganz anderes, neben der Rakete zu stehen und von jemandem erläutert zu bekommen, was er glaubt, was die Rakete alles kann. Also um es ganz konkret zu machen, wir geben uns ja sehr systematisch, haben wir auch immer mal als Thema Mühe, ein gesamthaftes Innovationsradar zu machen. Das ist auch gut so. Aber diese Eindrücke aus erster Hand sind einfach frappierend. Also eins meiner Lieblingszitate ist, wir stehen da bei Nvidia, Kraft der Gaming-Historie, auch sehr interessante Gebäudekonstellationen beim Mittagessen. Und dann sagt einer derjenigen, die uns da betreut haben neben dem Tag, sagt, ja, also hier haben wir jetzt ja zwei von den Gebäuden, da drüben ist noch ein altes, das reißen wir noch ab. Insgesamt wollen wir eigentlich 6 neue haben.
Wow.
So, und dann liest man irgendwas von KI-Blase oder sonstigen, denkt, die Jungs haben Fantasie. Und das können wir vielleicht über das gesamte Gespräch drüber treiben, wie da Dinge angegangen werden. Das ist, glaube ich, das, was man nur erleben kann und nicht nachlesen kann.
Jetzt sind Sie ja Chief Operating Officer, Chief Finance Officer der Deka. Als solcher natürlich reisen Sie nie alleine. Sie haben eine Delegation und bei uns heute, herzlich willkommen, Dvarak Vital. Er ist der Project Owner von der KI-Strategie-Initiative bei der Deka. Product Owner heißt das übrigens. Und Herr Vital, lass uns mal über das Mindset-Problem reden. Sie haben sich auf die Technik fokussiert. Was machen die US-Entwickler fundamental anders?
Um nochmal auf den Punkt einzugehen, den jetzt Daniel hier mitgenannt hat, diese Konsequenz einfach, wie dort Team vorangebracht werden, jetzt rein technologisch betrachtet, einfach mal schnell was ausprobieren und ausprobieren nicht einfach nur eine kleine Spielerei, sondern wirklich mal ein ganzes Produkt zu entwickeln, so schnell es geht, um schnell mal herausfinden, kann man sowas verkaufen, egal ob man dabei ein bisschen Geld verschwendet oder nicht. Und dann kommt noch on top hinzu, die Summen, die dafür verwendet werden, diese Erfahrung zu sammeln, Technologien voranzutreiben, das ist halt ein ganz anderes Level, als was wir hier in Europa oder in Deutschland kennen. Ich nehme mal Adobe als Beispiel, bei denen wir im vorletzten Tag im Headquarter unterwegs waren. Eigentlich greift KI super stark deren Geschäftsmodell an. Was die gesagt haben ist, lass uns schnell Produkte entwickeln, für uns selbst testen, ob die für uns als Adobe was bringen. Wenn ja, verkaufen wir das direkt weiter. Wenn nein, schmeißen wir das weg. Sind teilweise coole Produkte rausgekommen, teilweise Prototypen rausgekommen, die man direkt weggeschmissen hat. Teilweise hat es ultra viel Geld gekostet, Ressourcen gekostet, egal. Anders bleibt man nicht dran.
Ja, aber provoziert die Frage, ist es die Geschwindigkeit, die gnadenlos ist, mit der Dinge dort im Zweifelsfall auch kaputt gemacht werden? Oder ist es das, was am Ende bei rauskommt, was Sie beeindruckt hat?
Beides. Also, oder zusammengefasst, keine Angst zu haben, egal was rauskommt. Es kann rauskommen, dass es schief geht. Es kann auch rauskommen, dass alle Prototypen kaputt gehen, nicht funktionieren. Aber einfach diese Risikobereitschaft zu sagen, egal, ich probiere es trotzdem aus, weil Alternativen dazu gibt's nicht, wie schnell sich heutzutage diese Technologie weiterentwickelt. Und das ist dieser Eindruck von Unternehmen, was bei mir auf jeden Fall am stärksten hängen geblieben ist, einfach diese Konsequenz, das einfach zu machen, ausprobieren, das Risiko einzugehen, um dann auch einfach dran zu bleiben und notfalls auch vielleicht so im Markt vorne zu sein.
Das ist ja was, was Sie immer predigen.
Ja, und deswegen tun wir das ja auch, um das eben firsthand das Gefühl zu haben, aus meiner Sicht. Also es ist einfach nochmal interessant zu sehen, wie man das da macht. Das ist ja, man kann immer über Regulatorik lamentieren, man kann aber auch über Kultur und Herangehensweise dann eben kommen. Ich glaube, der Nvidia-Gründer hat mal auf einem LinkedIn-Post gesagt, Deutsche sind deshalb schlecht in KI, weil sie 100% Ingenieure sind. Da war so ein bisschen was dran. Natürlich war das wieder ein bisschen zu pieksend aus meiner Sicht, aber es ist ein bisschen was dran. Ein Beispiel habe ich vorhin gerade wieder jemandem gezeigt. Dann haben die uns ein paar Anwendungsbeispiele gezeigt und hatten ein Video von Robotern, die über einen unebenen Untergrund laufen. Denken wir erstmal, hey, was produziert ihr jetzt, irgendwelche künstlichen Videos? Nein, nein, das sind digitale Zwillinge von später zu bauenden, tatsächlich existierenden Robotern, die das Laufen in einer künstlichen Umgebung trainieren. Und dass das eben doch kein reines Video war, sondern eine Simulation, sieht man daran, dass der die Erdanziehung in dieser Simulation einstellen konnte und schon hatten die Probleme mit dem Laufen. Also, und dieses, ich probiere etwas in der virtuellen Welt aus, um quasi, ist ja schon fast Wahnsinn von der Iteration, um mit KI zu trainieren. Das andere war das autonome Fahren. Da wird das Auto erstmal in einer virtuellen Welt auf einem Parkplatz, auf einer Straße trainiert und erst das, was dabei rauskommt, nehme ich dann, um mit dem tatsächlichen Auto dann virtuelles Fahren auszuprobieren. Das ist einfach wir haben es ja auch manchmal Spieltrieb genannt, einfach ausprobieren. Ja. Und das aber, um wieder auch bei der Folge zu bleiben, wo wir uns über Innovationen behalten haben, das halt in einem kontrollierten Umfeld. Also ich schmeiße jetzt ja auch nicht unkontrolliert Geld zum Fenster aus.
Aber wir haben ja viel über KI geredet hier in diesem Podcast und wir haben auch Grenzen in der Anwendung schon mal herausgearbeitet. Wenn ich Ihnen so zuhöre, da fallen Stichworte wie Robotik, da fällt ein Stichwort wie autonomes Fahren. Ja. Das, was viele Menschen umtreibt, ist ja eher so eine Horrorvision von menschenleeren Organisationen, die ausschließlich mit KI und Robotik arbeiten. Genau. Ja. Was lässt sich nach Ihrer Reise noch, was lässt Sie daran glauben, dass es noch immer diesen enabled employee gibt, den befähigten Mitarbeiter?
Ja, ich glaube, Human in the Loop ist weiter wichtig. Also in den letzten Tagen, und das soll jetzt wahrlich nicht meine Begeisterung für KI einschränken, habe ich wieder mal so einen Moment, wo ich denke, Achtung, das klingt alles so gut, aber es ist nur nachgeplappert. Also es gab ja diesen Moldbook-Moment, wo man gesagt hat, jetzt unterhalten sich KI-Agenten auf einem sozialen Netzwerk darüber, wie blöd ihre Nutzer sind. Ja, das war aber nicht auf einmal, dass die menschliche Züge hatten, sondern es war halt im Trainingsmaterial, wie man sich typischerweise darüber unterhält. Also wir sollten nicht vergessen, dass das ein Faktor ist. Und dass wir, wie auch immer, das menschliche Gehirn da funktioniert, aus meiner Sicht noch eher in der Lage sind, Neues zu produzieren. Und dass wir natürlich ganz viele Menschen brauchen, die wissen, wie man mit KI umgeht. Also diese Skills sind aus meiner Sicht noch erforderlich. Wir werden eine wahnsinnige Änderung in den Skillprofilen erleben, weil ganz viel Know-how zusammensuchen muss ich halt nicht mehr können. Aber ich muss wissen, wie ich damit umgehe. Und da gehören eben so Dinge dazu, wo sind Limitationen und so weiter. Also von daher glaube ich, das werden wir noch haben, aber wir werden enormen Fortschritt sehen in Dingen, die wir vielleicht auch im Nachhinein gut finden. Also wenn so ein Roboter gefährliche Tätigkeiten verlässlich übernehmen kann, ist ja auch nicht das Schlechteste.
Herr Vital, wir hatten drüber gesprochen, Sie sind Product Owner der Strategieinitiative, Stichwort KI. Das heißt, Sie haben mit den Mitarbeitern ja auch zu tun. Was haben Sie in den USA gesehen, was Sie Ihren Kollegen hier niemals zumuten könnten? Und was müssten Sie ihnen eigentlich zumuten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch im internationalen Kontext?
Was hier ganz interessant ist, den Eindruck, den ich aus den USA gewonnen habe, ist, dass wir unseren Mitarbeitern gar nicht mehr so viel mehr mitgeben müssen, als das, was wir sowieso schon machen. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren, als wir diese Initiative aufgesetzt haben, die These gehabt, das Wichtigste, wenn man KI in einen Konzern etablieren will, ist alle mitzunehmen, wirklich alle mitzunehmen, denen die Angst zu nehmen, zu zeigen, wie man es einsetzen kann, was dahinter ist, dass nicht etwas ist, was die ganzen Leute ersetzt, so wie gerade zum Beispiel das Beispiel erwähnt, sondern dass ich einfach die Arbeitsweise verändert, auch diesen Spieltrieb zu haben, dieses Feuer dafür zu haben.
Das ist eine spannende, ja. Das ist ein spannender ja. Punkt, ja. einen Spieltrieb zu haben. Wie kriegt man 100% Ingenieure dazu, dass sie Spieltrieb entwickeln?
Das Praktische bei Ingenieuren ist, dass sie Naturwissenschaftler sind. Naturwissenschaftler, ich habe keinen Naturwissenschaftler bis jetzt getroffen, die nicht neugierig sind, was technologisch genau. heutzutage möglich ist, was zukünftig möglich ist. Und das muss man einfach nur einmal anzünden, einfach zu zeigen, schau mal hier, das kann man jetzt neu machen, das geht jetzt, das ging früher nicht, hier teste selbst. Und dann passiert es von automatisch. Wenn man einfach mal Beispiele mitgibt, was jetzt möglich ist, was vielleicht in ein paar Jahren möglich ist, was in ein paar Monaten möglich ist, was nicht möglich war. Und die, die sowieso naturwissenschaftlich angehaucht sind, haben direkt dieses Feuer dann in sich. Interessanter wird es dann bei denen, die von der Technologie her noch, sagen wir, weiter weg sind, die auch mitzunehmen. Da muss man einen anderen Ansatz fahren, sehr offen und transparent beschreiben, was dahinter ist, um sozusagen die Angst einfach zu nehmen, dass da also eigentlich sind Sprachmodelle, ja blöd gesagt, eine Box. Wörter kommen rein, Wörter kommen raus. Ziemlich gute Wörter kommen raus, und zwar sozusagen. Und nicht irgendwie ein eigenes Bewusstsein oder sowas. Das ist ja nicht dahinter. Auch wenn das manchmal in LinkedIn oder sonst wo propagiert wird. Und genau solche Messages muss man denen einfach näher bringen, dass die sich auch trauen, selbst ausprobieren. Weil am besten versteht man das auch, oder nicht auch, am besten versteht man das durchs eigene Testen, das eigene Ausprobieren. Okay, hey, wenn ich das eingebe, was kommt denn raus? Und so kommt man nach und nach dazu herausfinden, was für einen persönlich da die wirkliche Hilfe ist, wie man persönlich das für die eigene Arbeit oder privat besser einsetzen kann. Manche machen es direkt, wenn man es in einmal zeigt. Bei manchen muss man paar Hilfestellungen, etwas Wissen mitgeben, etwas die Angst nehmen. Aber nach und nach, wenn alles langsam ausprobieren, wirklich selbst hands-on dran sind, kommt dann, ich nenne es mal eine Art Schneeball ins Rollen, wo die dann anfangen, sich gegenseitig auch Ideen vorzustellen oder einfach zu zeigen, hey, hast du schon gesehen, ich habe das hier ausprobiert, willst du auch mal ausprobieren? Und spätestens dann hat man diesen Funken überall ausgelöst.
Und vielleicht gibt's auch noch mal so einen Support-Moment beim Ausprobieren, den habe ich zumindest bei mir bemerkt, wo ich dann auch mal wieder einen Moment hatte und sagte, ja, aber das, was ich jetzt als Antwort gekriegt habe, das war ja super generisch, bis mir dann jemand gesagt hat, ja, ist ja auch nicht richtig gefragt. Das ist ja wie, wenn du Menschen was fragst, muss halt spezifisch genug sein. Also insofern, das ist schon auch noch mal ein Punkt, dann ein bisschen zu begleiten, aber am Ende des Tages, genauso wie du sagst, Neugier, plus, ich habe noch niemanden getroffen, der es jetzt toll findet, dass ich 4 Tage irgendwas zusammensuchen muss, wenn das in 2 Stunden haben kann.
Ja, ja, aber ich merke die Begeisterung bei Ihnen beiden und ich weiß, dass sie bei Ihnen beiden vor der Reise schon da war. Was ist das, was Sie mitgebracht haben, wo Sie sagen, okay, das ist ein Funke, den Sie jetzt weitertragen können?
Das ist wahnsinnig schwierig, das, glaube ich, theoretisch zu erklären. Das ist dieses Erleben. Also es ist einfach, man steigt...
Geben Sie nochmal ein Stichwort. Was haben Sie erlebt?
Ja, vielleicht so eine Summe von Beobachtungen. Man steigt in San Francisco aus und fährt dahin. Der Highway ist jetzt, ja, da gibt's noch diese tollen Attorney-Plakate, aber ansonsten ist der voll mit AI-Plakaten. Also wir sind die AI dafür, wir sind die AI dafür. Was wir leider nicht geschafft haben, in San Francisco gibt's einen Haufen Pop-Up-Meetings, wo sich Leute zusammensetzen und Ideen diskutieren. Das ist irgendwie...
Der Traum für einen Product-Owner, ne?
Natürlich. Dieser ganze Spirit, und das ist dann irgendwann, ich bin ja wahrlich nicht empfindlich für so Dinge, die sich wie aufgesetzte Signale anfühlen, und denn meistens sind die besonders präsent, wenn dahinter die Fassade zusammenfällt. Aber da ist das irgendwie so durch und durch sozusagen Thema. Das merkt man dann halt, das ist das, was ich finde, wo man das Thema Mindset am meisten dran merkt. Und der, weiß ich nicht, der von Nvidia gesagt, ich bin der, weiß ich nicht, 20. Employee, ich habe noch irgendwie dann in der Spielezeit dran gearbeitet. Auch peinlicher Moment, da haben sie uns einen Rack gezeigt mit dem modernsten, haben gesagt, das ist Gold, ja, wisst ihr wieso? Und wir haben dann rumphilosophiert, Ingenieur, und gesagt, ja, vielleicht die Kühlung am besten. Da sagt er, nein, das ist Gold, weil wir sind der Goldstandard.
Ich meine, um noch ein Beispiel dazu erwähnen, als wir bei den verschiedenen Unternehmen dort waren, also hauptsächlich Nvidia, ja. Adobe, wenn man mit den Leuten, mit den Mitarbeitenden gequatscht hat, auch meine Mittagspause, auch bei Gesprächen, die jetzt nicht direkt mit dem Besuch zu tun haben, kommt man schnell einfach auf dieses AI-Thema, auf das Technologie-Thema und hört einfach mit den Themen, wie die Personen dort leben, dieses Mindset, man hört das einfach raus, dass die auch selbst Spaß dran haben, Frontrunner zu sein, das Neueste zu entwickeln, vorne dran zu bleiben, auch das Risiko zu gehen, was wir vorhin erwähnt haben, diese Technologieoffenheit. Das hört man einfach aus den Personen raus, dass die das, im Blut haben, aber quasi, das ist der Lebensinhalt füllt, dass die Spaß dran haben und deswegen auch in diesen Positionen jeweils sind.
Ja.
Und wenn ein ganzes Unternehmen mit solchen Leuten auch noch gefüllt wird, dann ist es auch nicht ganz so überraschend, wie die Unternehmen dastehen.
Ja. Also das heißt sozusagen, wenn Sie jetzt in die Mittagspause gehen mit Ihren Kollegen, dann sprühen Sie auch von AI und Sie versuchen, die Kolleginnen und Kollegen immer mitzunehmen gleich.
Nicht, weil ich die mit AI überzeugen will. Also meistens passiert es ja so, ich nenne es mal aus Versehen, weil man selbst gerade zufällig was gelesen hat irgendwo auf LinkedIn oder irgendwie auf Instagram so ein Post angezeigt wurde. Deshalb, weil das Interesse für dieses Thema einfach da ist. Man weiß, es ist ein cooles Thema, es ist ein interessantes Thema, das ist super innovativ, super fortschrittlich, was passiert. Auch wie schnell sich das einfach weiterentwickelt. Das ist nicht nur bei mir so, klar, bei unserem ganzen Team sowieso. Aber immer mehr, auch bei uns in der DK oder auch wenn man extern auf Events ist, hört man raus, mittlerweile sind es so viele Leute in die Kategorie AI-Experts mit dabei, weil einfach alle sich mittlerweile damit auseinandergesetzt haben. Wenn man 3 oder 5, 6 Jahre zurückspult, als es noch kein ChatGPT gab, wenn man da angefangen hat, irgendwas mit KI-Modellen zu sprechen, keiner hatte Ahnung, was es ist. Mittlerweile braucht man ja nicht mehr so oft erklären, was ein Prompt ist oder was ein Sprachmodell ist, weil gehört schon fast zu, okay, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, Allgemeinwissen mittlerweile.
Aber das ist natürlich auch Teil der Anwendung vorantreiben. Wir haben ja ein regelmäßiges Format, AI Coffee Call, freitags eine Stunde. Korrigier mich, ich glaube, die Teilnehmerzahlen gehen in der Spitze so zwischen 300 bis 500 Teilnehmenden. Also das ist dann schon irgendwie so, wo man merkt, die Community ist da schon sehr aktiv, ist aber auch faszinierend breit. Auch da ging schon mal um autonomes Fahren, um Gentechnikmöglichkeiten. Also insofern, das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie viele Menschen sich da engagieren. Und damit generiert man natürlich auch wieder Momentum im Unternehmen, logischerweise.
Du hast ein interessantes Detail vom Coffee Call vergessen, und zwar nicht nur, dass da circa 100 Leute dabei sind, sondern dass über die verschiedenen Hierarchien hinweg einfach alle Arten von Personen dabei sind. Du bist dabei, immer wieder mal. Wir haben von Führungskräfte, Entwickler, Mitarbeitenden, die im Handel dabei sind, Asset Manager dabei sind, komplett quer durch Menschen dabei, die komplett auf einer Höhe einfach sich über AI austauschen. Was ja auch zeigt, wie groß das Interesse da ist oder auch diesen Drang, da noch mehr zu lernen, sich einfach auszutauschen.
Ich nehme mit, die USA sind auf jeden Fall eine spannende Reise gewesen und die Reise in jedem Fall auch wert gewesen. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel DeepSeek angucken, wir gucken Open Source Power aus Fernost an. Hatten Sie nicht an irgendeiner Stelle den Eindruck, Sie haben die Reise vielleicht in die komplett falsche Richtung gemacht? Wären Sie nicht vielleicht besser nach China zum Beispiel geflogen?
Ja, streiche besser, aber witzigerweise vor 3 Stunden hatten wir einen Call, in dem wir in unserem Innovationsmonitoring mal gesagt haben, jetzt möchten wir eigentlich gerne mal einen spezifischen Blick auf Asien legen. Müsste man nicht eigentlich irgendwie beides tun oder alternieren tun? Und kam mal so ein bisschen aus meiner Sicht raus, dass wir natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. China mit seinen Strukturen und seiner zentralistischen Vorgehensweise dann doch eher zentral bestimmte Themen treibt, aber natürlich nicht dieses Ökosystem von lauter innovativen kleineren Unternehmen hat. Japan schien mir da sehr fokussiert auf, was habe ich so im Zahlungsverkehr an Endkundenapplikationen dann eben entsprechend, auch sehr spezifisch natürlich alles mit diesem Popping-Comic-Kultur. Und dann natürlich Singapur ist, glaube ich, nochmal für das Thema Vermögensverwaltung auch eben sehr ein Thema. Also ich war schon dabei, wenn wir jetzt müssen das nochmal strukturierter machen, jetzt going forward, aber ich war schon dabei, dieses Jahr vielleicht mal irgendwie, es gibt ja so eine Singapur Fintech Week oder sowas dann eben alternativ zu machen. Aber so aus dem Blick heraus, weiß ich, wie dir es ging vorhin, würde ich sagen, da ist USA noch durchaus etwas mehr zu sehen.
Ja, insbesondere, ich sag mal so, als Asset Management, der wir sind, war jetzt der Asien-Eindruck, um es mal so zu nennen, auf jeden Fall weniger relevant für uns. Was halt interessant zu sehen, weil es einfach dieser ich nenne es mal, anderer Ansatz, wie die dort Technologie entwickeln. So das Neueste, was er machen kann, egal ob es Voice Recognition, hier, wir haben jetzt Sprachmodelle entwickelt, das kommt meistens ja gar nicht so sehr aus Asien, aus China. Was die halt viel besser können, ist diese Integration in diese Super-Apps, ja. Egal ob es WeChat, ob es von Tencent, Alibaba und was da sonst noch alles gibt, einfach so möglichst einfach in die Super-Apps mit einzubauen, dass das End-User man es direkt benutzen kann. Zum Beispiel ein Beispiel, was wir heute Mittag gesehen haben, war von Alibaba, Alipay, bezahlen per Voice über die Smart Glasses. Man steht vom Laden, vom Bäcker, sagt kurz, okay, hey, hilf mir beim Zahlen, guckt, schaut einen QR-Code an, wird auf der Brille angezeigt, ja, möchtest du das bezahlen? Man bestätigt es per Stimme und fertig. Wenn man da etwas unter die Haube schaut, Voice Recognition ist jetzt auch nicht ganz neu. Bilderkennung ist jetzt auch nicht ganz neu. Oder Automatic Payment auch nicht neu. Aber das so zu integrieren, dass es so einfach zu benutzen ist, das ist dann neu. Das heißt, weniger die einzelnen technologischen Aspekte, sondern mehr, wie das am Ende hingestellt wird und zusammengefügt wird. Das ist schon sehr beeindruckend, wie konsequent das dort insbesondere in China jeweils umgesetzt wird über die verschiedenen Produkte, die verschiedenen Anwendungen, die dort entwickeln.
Also das heißt, das Reiseziel wählen Sie jeweils danach, was man da auch mindset-technisch mitnehmen kann.
Absolut, denn es geht ja am Ende, Sie haben schön in der Einleitung gesagt, es geht ja nicht drum, an der kalifornischen Sonne gewesen zu sein im Dezember, sondern es geht ja drum zu schauen, was können wir dann wieder ganz konkret für uns mitnehmen. Da stehen jetzt nicht typischerweise 10 Umsetzungen, die daraus resultieren, aber eben doch als Ausrichtung. Und wir waren ja 2 Tage vor, dass dann vielleicht auch die Ehrenrettung von der Sonne bei -5 Grad in New York bei JP Morgan, um genau das dann nochmal zu sehen, wie sich das in Asset Management und in Financial Services dann anwendet.
Herr Kapfer, wir in Europa, wir diskutieren ja, wenn es um KI geht, insbesondere auch über die Leitplanken. Da sind so Themen wie Datenschutz mit dabei. Da hat man manchmal den Eindruck, wir diskutieren, welche Rahmenbedingungen rechtlich sind, um möglichst umfangreiche Schutzwelle zu errichten, während andere einfach erstmal machen. Wird in den USA das Thema KI stärker als Chance wahrgenommen als hierzulande? Und steht da die Frage, schneiden wir uns damit vielleicht auch ins eigene Fleisch?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist da unbedingt als Chance gesehen. Das ist nicht nur individuelle Chance gesehen, es ist als Notwendigkeit gesehen, um international seinen Stellenwert zu behalten. Das sieht man ja auch an dem US AI Action Plan, also insofern aus meiner Sicht sehr eindeutig. Ich würde es mal so versuchen, da bin ich wahrscheinlich dann doch zu sehr Europäer. Wenn ich das vergleiche mit, wie sollte eine Bank eigentlich auf Dinge drauf gucken, dann könnte eine Bank rein auf Risiken gucken. Und wenn sie das ganz exzessiv betreibt, macht sie am besten kein Geschäft. Und das ist ja eigentlich das geflogene Stichwort, ich musste mir die Risiko-Ertragsrelation anschauen. Und ich finde, bei Datenschutz tun wir das nicht. Bei Datenschutz sagen wir, ich will dies, das und jenes auf keinen Fall. Und es gibt nie den Gedanken, wenn ich das nicht tue, was begrenze ich dann an meinen Möglichkeiten? Und das fehlt mir so ein bisschen als der Gedanke dabei. Und vielleicht ein bisschen wie typischerweise so eine, Entschuldigung für das Wort, europäische Regulierung, manchmal ein bisschen übergriffig. Also vielleicht würde ich auch als Mensch selber entscheiden wollen, ob ich sage, gewisse Dinge sind mir egal. Also mir ist das jetzt wirklich wurscht, egal ob jemand in den USA weiß, ob ich an einem Teams-Meeting teilgenommen habe, das Management schon fix heißt und wie meine IP-Adresse dabei war, das ist mir wurscht, egal. Und von daher müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht da nochmal ein bisschen justieren, aber nicht komplett relaxieren. Also ich glaube, als Finanzdienstleister ist natürlich schon auch so ein Punkt, ich habe es ja in einer anderen Folge, glaube ich, mal gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie in der Zeitung steht, 1 Million Kundendaten von Sparkassen ist im Darknet angekommen, weil einzelne Dienstleister nicht damit sauber umgegangen sind. Also insofern, das ist schon eine Balance, aber ich glaube, wir sind in der Balance sehr weit auf dem einen Ende. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Nichts wahrnehmend, wo uns das vielleicht einschränkt. Und wenn es anfängt, unsere Möglichkeiten einzuschränken, dann ist ein Problem aus meiner Sicht.
Vital, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu kriegt, sich auch für KI zu begeistern, wie man den Funken rüberbringt, den Sie zum Beispiel aus den USA mitgebracht haben. Und Sie haben auch gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Wie groß ist dort diese Empfindung in der Belegschaft bei denjenigen, mit denen Sie kommunizieren, für diese Leitplanken? Sehen Sie da, spüren Sie da so eine Art Bedarf oder spüren Sie dort auch eher die Lust, sozusagen mehr zu machen?
Ich sag's mal so, teils, teils. Klar haben wir, ich nenne es mal ein paar Frontrunner, die halt auch durch externe Quellen, durch Beiträgen, externen Austauschformaten, was sonst noch alles gibt, auch direkt hautnah mitbekommen, was möglich ist. Natürlich können wir nicht alles eins zu eins direkt bei uns einsetzen. Jetzt einfach zum Beispiel der ganze Open-Claw-Hype, der jetzt in den letzten ein, zwei Monaten da war. Auch die Player in den USA haben es erstmal direkt verboten, weil es wie ein, blöd gesagt, also es ist ultra cool auf jeden Fall, aber es ist quasi auch ein Virus, den man sich darauf installiert, welcher halt ziemlich viel machen kann, dass man sagt, okay, hey, da für die Person wäre es natürlich ein bisschen oder mehr ein Hindernis, diese Leitplanken hinzustellen, machen aber teilweise halt auch einfach Sinn. Für Personen, die eher ein Fragezeichen haben, hey, wie kann ich es einsetzen, darf ich darauf einsetzen, da ist es zum Beispiel sehr hilfreich, die Leitplanken hinzusetzen. Deswegen kann man hier, glaube ich, keine pauschale Antwort geben. Die Kunst ist es halt, diese Leitplanken so zu setzen, dass man technologisch die Entwicklung mitgehen kann, aber noch den Aspekt mit beibehält, dort die Leitplanken konsequent beizubehalten, wo man merkt, okay, hey, das Risiko ist doch dann für eine Bank, für ein Asset Management etwas zu hoch, an den Stellen aufzuweichen. Und klar, jede Person, egal welche Voraussetzungen da sind, wird es natürlich unterschiedlich aufnehmen. Aber irgendwo muss man Grenzen setzen. Die Grenzen selbst zu setzen, muss man halt irgendwann einfach machen, weil komplett Vogelwild alles zuzulassen ist, dafür, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt, insbesondere in diesem regulatorischen Umfeld, dann doch ein bisschen zu sehr Wild Wild West. Aber, haben wir ja schon gesprochen gehabt, komplett starr alles zu sichern, doppelt abzusichern, nur den Rechner in den Keller zu benutzen, geht halt heutzutage einfach nicht mehr, weil andere Marken werden es machen.
Sie haben es eben gesagt, die Entwicklung geht dort immer weiter. Das heißt, wir reden über ein dynamisches Umfeld. Das heißt, die Leitplanken werden uns immer mal wieder beschäftigen. Aber die Bilanz Ihrer Reise, sie wäre ja nicht vollständig ohne die Frage, was bleibt, wenn der Jetlag dann geht? Wie viel von den US-Impulsen landet dann wirklich in der täglichen Arbeit der Deka-Hubs und wie viel wird am Ende dann vielleicht doch wieder verworfen?
Ja, ich würde es mal versuchen, an ein paar ganz konkreten Beispielen dann eben klar zu machen. Ich glaube, eine Sache, die mich beeindruckt hat, war die kleinste leistungsfähigste NVIDIA-Maschine. Kann man, glaube ich, für $4,000 irgendwo im Konsumgüterhandel kaufen.
Gibt es sogar bei Amazon, glaube ich.
Genau. Ja, ja. Wir haben dann also mal auch selber drüber nachgedacht, gibt es eigentlich Anwendungsfälle, wo wir mal was lokal ausprobieren wollen und da soll man sich nicht einfach so eine Kiste dafür kaufen. Sehr pragmatisch aus meiner Sicht. Es gibt, glaube ich, dieses ganze Thema rund um, wie kann ich eigentlich Cases im Asset Management, im Research einsetzen, sind wir jetzt auch eben deutlich weiter, dass unsere Kolleginnen und Kollegen das dann eben auch entsprechend nutzen. Und wir haben jetzt einen Schritt gemacht, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, man hat ja so einen Durchlauf gemacht und hat gesagt, ganz am Anfang waren man alle und sind immer noch furchtbar stolz über sein eigenes Chat-Tool im eigenen Umfeld sozusagen. Aber dann sagt man irgendwann, oh je, wenn man all diese Möglichkeiten von Tools in der Public Cloud sieht, dann muss man einen Weg finden, wie man den Kolleginnen und Kollegen, so wieder bei den Leitplanken, ermöglicht, auch Public Cloud Tools zu verwenden, aber halt in den Rahmenbedingungen, die für uns wichtig sind, haben wir jetzt einen Prozess für eingeführt, um genau das möglich zu machen. Also ich glaube, es gibt schon sehr, sehr konkrete Punkte, wo man sagt, da nimmt man nochmal Impulse mit. Das ist alles indirekt am Ende von der Wirkung, um fair zu bleiben. Aber in den Beispielen waren es jetzt, glaube ich, ganz konkrete Punkte, die nochmal zu Eindrücken passten, die dann letztendlich zu den Aktionen geführt haben.
Ein Aspekt kann ich direkt darauf einspringen, insbesondere als du das mit den externen Cloud-Anwendungen erwähnt hast. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben. Einmal, so wenig wie möglich selber machen, sondern einfach einkaufen, weil warum etwas selber machen, was andere mit mehr Geld, mehr Entwicklern, mehr Power entwickeln können und nur das wirklich selber machen, wo man den eigenen einzigartigen Value mit reinbringen kann und Risikobereitschaft, auch mal was zu verschwenden, egal ob Geld oder Ressourcen, weil bei manchen Sachen muss man einfach die Erfahrung sammeln, wie es ist, es zu entwickeln, es zu benutzen, es zu betreiben. Keiner hat eine Glaskugel. Keiner kann sagen, ob das Thema, der Case, diese Anwendung, diese Plattform in 1-2 Jahren noch relevant ist oder nicht. Aber mal die eigene Erfahrung damit gemacht zu haben, hilft ungemein, das dann viel besser abzuschätzen, egal wohin sich die Welt dann weiterentwickelt.
Und das Make-or-Buy ist ja witzigerweise auch ein Zeichen fürs Erwachsenwerden, weil ich bin ja am Ende noch ein Finanzdienstleister. Mein Sinn und Zweck ist es ja nicht, KI-Modelle zu bauen, sondern mein Sinn und Zweck ist es anzuwenden. Wenn es einen Weg gibt, wie ich das einfacher machen kann, dann sollte ich das tun. Also insofern ist das, glaube ich, wann immer man zu isoliert über Technologie bauen redet, merkt man, dass man noch relativ früh in der Entwicklung ist. Ja.
Stichwort Anwendung, unterm Strich können wir ja sagen, in Sachen KI sind die Player in den USA und China weit vorausgeeilt. Da gibt's ja den schönen Spruch, es kommt nicht darauf an, der Erste zu sein, sondern eigentlich derjenige, der am besten adaptiert. Ist das nur eine kluge Managementweisheit, nur ein Mythos oder die höfliche Umschreibung, eigentlich sind wir zu langsam?
Ja, ich glaube, wir haben ja immer mal differenziert zwischen, bin ich jetzt der Technologieentwickler oder bin ich der Anwender? Das war jetzt auch in Ihrem Punkt eben schon drin aus meiner Sicht. Der Technologieentwickler, so habe ich das mal in Volkswirtschaft gelernt, da muss man vielleicht akzeptieren, dass das Thema ein natürliches Oligopol ist, so habe ich das Wort mal gelernt, weil die Summen von Geld, die man da reinstecken muss, die können jetzt nicht 100 Unternehmen in der Welt reinstecken. Und von daher ist es dann vielleicht eben auch entsprechend normal, dass wir das sehen, wie wir es sehen. Eben wenige, zum Glück eben auch zumindest ein Kontinentaleuropäer. Und in der Anwendung, glaube ich, haben wir sehr gute Chancen, sehr gute Möglichkeiten, wenn wir eben aus meiner Sicht uns nicht von Anfang an Fesseln anlegen. Das sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn von Anfang an meine Lieblingsdarstellung bei Gesetzesbegründung einen Satz Chance, 30 Seiten Risiken und entsprechend fällt dann auch der AI Act oder was auch immer die Rahmenbedingung ist aus, dann werden wir uns da selber Fesseln anlegen und auch in der Anwendung ein Thema haben. Aber ansonsten, glaube ich, diese Differenzierung ist wichtig. Resultiert daraus eine technologische Abhängigkeit? Ganz sicher. Kann ich die mal so einfach abstellen, war eben meine Behauptung nein, weil die meisten Dinge haben vor 10 Jahren angefangen und haben wahrscheinlich zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr investiert.
Herr Vital, First Mover oder Best Adapter? Was sagen Sie?
Best Adapter, wobei hier in dem Best das Geheimnis drinsteckt oder die Magie drinsteckt. Was heißt denn Best Adapter? Wie schnell entscheidet man, was man adaptiert? Wie adaptiert man das? Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man beschaut, wie schnell sich alles weiterentwickelt.
Ja.
Ich meine, nochmal das Beispiel mit dem Beispiel von dir zu erwähnen, dass man schon eben 10 Jahre vorher investiert haben. Nvidias Beispiel, was sie erzählt haben, die haben in der Videospielbranche angefangen mit Grafikkarten, haben ein Framework entwickelt, womit man deren GPUs besser benutzen kann, ohne zu wissen, was man damit machen kann. Dann gab es dieses Paper 2013, bei dem Wissenschaftler ein KI-Modell mit Grafikkarten, die eigentlich für Videospiele gemacht waren, trainiert haben. Haben die gar nicht so sehr daran gedacht, die Nvidia-Leute. Und auf einmal haben die gemerkt, hey, wir können ja das auch einfach für KI benutzen. Und haben dann angefangen, immer mehr ihr Framework auf KI umzustellen. 2010, 2013, 2015, 2016, wie viele Jahre ist das her? Und diesen Vorsprung haben die konsequent ausgebaut, ohne konkret zu wissen, okay, funktioniert die Wette oder nicht, einfach aus eigener Überzeugung. Das können die meisten Unternehmen gar nicht. Es macht auch keinen Sinn, dass es die meisten Unternehmen machen. Für die meisten heißt einfach zu schauen, okay, wann ist der Punkt, wo ich das, was Nvidia macht, für mich adaptieren kann? Und das kann man auf alle, ich habe gesagt, Big Player einfach genauso drüber kippen, die es beobachten, regelmäßig analysieren, was ist da für mich relevant und dann möglichst schnell zu adaptieren, wie ich es für mich einsetzen kann, wenn ich merke, hey, das ist jetzt relevant für mich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das adaptieren. Und deswegen dieses Best Adopter, das ist gar nicht einfach, aber das ist der Schlüssel dafür, wie man dann doch an der Entwicklung dranbleiben kann.
Und hier schließt sich der Bogen wieder von Nvidia. Da haben wir angefangen, sind wir jetzt wieder bei Nvidia gekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Danke Ihnen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.